Es ist 2012, es ist Winter und aus einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Schwabing, der sehr schick ist, tragen mehrere Männer über Stunden viele große Holzkisten und verladen diese Holzkisten in Fahrzeuge. Die Nachbarinnen und Nachbarn glauben, dass einfach jemand umzieht und sie ärgern sich darüber, dass die Haustür so lange offen steht, weil es halt wirklich bitterkalt ist. Erst später werden sie aus der Zeitung erfahren, was wirklich passiert ist. Denn in diesen Kisten befand sich kein normaler Hausrat. In diesen Kisten war der vermutlich spektakulärste Kunstfund verpackt, den es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gegeben hat. Herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Ich bin Kulturjournalist und das hier ist Der Fall Liebermann. Ein Videopodcast vom Museum Barberini in Potsdam. Alle Folgen hört und seht ihr überall, wo es Podcasts gibt und gebt uns gerne 5 Sterne, wenn ihr diese Story hier mögt. Vielen Dank. Max Liebermann gehört zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den mächtigsten Männern der deutschen Kunst. Wenige Jahre später, Mitte der 1930er Jahre, zwingen ihn die Nazis aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Sie wollen sein Lebenswerk zerstören. Doch das alles ist kein Zufall und auch nicht von heute auf morgen passiert. Jetzt öffnen wir die 4. und letzte Akte vom Fall Liebermann, die Villa am See. Zu Beginn, bevor wir anfangen, aber ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es auch um das Thema Suizid. 1909 kauft Liebermann das letzte freie Wassergrundstück in einer Villenkolonie am Wannsee im Südwesten Berlins. Er träumt schon länger von einem Haus im Grünen. Er will sich diesen Wunsch aber selbst finanzieren können. Er sagt, hätte ich das Geld von meinem Vater geerbt, würde es mir längst nicht so viel Vergnügen machen. Denn sein Haus im Grün hat der Künstler sich gewissermaßen ermalt. Es ist der Beweis seines künstlerischen Erfolges, an den seine Eltern eigentlich nie so richtig geglaubt haben. Bei der Planung seines Sommerhauses ist es Liebermann wichtig, dass Haus und Garten als harmonische Einheit gestaltet sind. Er plant den Garten gemeinsam mit einem Freund und seiner 24-jährigen Tochter Käthe. Und so könnt ihr es euch da vorstellen. Vor dem Gebäude lässt er nach bäuerlichem Vorbild einen Stauden- und Nutzgarten anlegen. Ein Blütenmeer von Stockrosen, Dahlien, Kosmeen. Und dahinter wachsen in geordneten Reihen Kartoffeln, Bohnen und Rotkohl. Zur Seeseite soll der Garten weitläufig und natürlich repräsentativ wirken. Und dann gibt's noch eine Terrasse mit noch mehr Blumenbeeten und kunstvoll gestalteten Heckengärten und natürlich noch eine weite Rasenfläche. Das alles eröffnet dann den Blick auf den großen Wannsee. Es ist, man kann es nicht anders sagen, ein echtes Traumhaus. 1910 zieht er in sein, wie er es nennt, Schloss am See, das nicht übermütig, aber wohl nach ihm aussehe. Was Liebermann hier besonders wichtig war, hat mir Evelyn Wöldicke erzählt. Sie ist die Direktorin der Liebermann Villa, die heute ein Museum ist. Ihr könnt diesen Ort also auch heute besuchen.
Er hat hier das Ideal des Privaten. Das heißt, das war kein Haus für Publikumsverkehr, der Ort für große Gesellschaften. Das war der Pariser Platz. Das hier war privat, hier war seine Familie. Es war eine große Ehre, hierher eingeladen zu werden. Das heißt, hier stand alles unter Rückzug und unter Schönheit auch.
Und Max Osborn, Kunstkritiker und Freund des Malers, der beschreibt das zu dieser Zeit so. Die Besuche in Wannsee hatten sozusagen ein erweitertes Programm. Nachdem man im Atelier des wunderschönen Sommerhauses über Kunst und Zeit, Menschen und Begebenheiten, vor allem die aufbegehrende Malergeneration der jungen Expressionisten, sich unterhalten, ausgesprochen, bis aufs Messer gestritten hatte, ergriff Liebermann seinen breiten Panama-Hut und man stieg hinunter in den Garten. Das hatte seine Logik. Denn dieser Garten, den sein Besitzer mit der größten Liebe und Sorgfalt pflegte, war gleichsam eine Fortsetzung des Ateliers. Hier saß der Alternde, der Greis in der warmen Jahreszeit Tag um Tag und malte die schwelgerischen Blumenbeetstücke wie Claude Monet seine Wasserrosenbilder. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, kann Liebermann keine Reisen in sein geliebtes Holland mehr unternehmen. Stattdessen inspiriert ihn jetzt der Garten seiner Villa. Er ist wirklich das Lieblingsmotiv seines Spätwerkes. In den Sommermonaten trifft niemand mehr Liebermann in seiner Wohnung am Brandenburger Tor, spazierend unter den Linden oder in einem Café an der Friedrichstraße. Er ist fast die ganze Zeit in seinem Haus am Wannsee. Sein Alltag wird von 3 Frauen bestimmt. Er nennt sie meine Damen. Seine Frau Martha, seine Tochter Käthe und seine Enkelin Maria. Evelyn Wöldicke.
Wenn man sich die Damen der Familie Liebermann vor Augen ruft, dann kann man nachvollziehen anhand von Briefen, anhand der vielen Kunstwerke, anhand von Fotografien, dass sie für ihn enorm wichtig gewesen sein müssen. Er schreibt sehr liebevoll von seiner Frau, von seiner Tochter, von seiner Enkelin. Das heißt, dass dieses private Umfeld, das hatte für ihn einen enormen Stellenwert. Also Martha war eine klassische Ehefrau. Die war keine progressive Ehefrau. Sie stand an seiner Seite und das hat er sehr geschätzt. Und seine Tochter und seine Enkelin, die hat er teilweise, glaube ich, einfach nur verwöhnt.
Wenn es um seine Tochter und seine Enkelin geht, da ist Liebermann der bedingungslos schwer verliebte Vater und Großvater. Da ist ihm plötzlich auch die preußische Etikette völlig egal. Den Schriftsteller Julius Elias zum Beispiel empfängt er, als sie sich das erste Mal begegnen, auf dem Boden vor seiner Tochter kniend, während sie ihm gerade Briefmarken auf die Glatze klebt. Einem seiner Modelle soll er gestanden haben: Zu Hause bin ich meistens brummig. Nur das Kind, wenn das da ist, da bin ich immer freundlich. So ein Kind, da ist man doch selber schuld dran. Das ist doch eigentlich eine Gemeinheit, so ein armes Ding in die Welt zu setzen. Es kann auch nichts dafür. Nun muss man doch wenigstens das Leben angenehm machen. Das ist doch nur Pflicht und Schuldigkeit. Und man kann doch nie wissen, wie es ihm später geht. Da soll es jetzt Freude haben. Dem Kind kann ich keinen Wunsch abschlagen. Käthe, das Kind, liebt zum Beispiel rote Grütze. Und deswegen gibt's bei den Liebermanns zweimal die Woche rote Grütze. Diese Beziehung zwischen Vater und Tochter bleibt ein Leben lang extrem eng. Käthe ist auch bis zuletzt eigentlich die Einzige, die seine Bilder kritisieren darf. Anders ist es da bei Martha Liebermann, der Ehefrau. Julius Elias schreibt 1930, für Frau Liebermann war das kritische Amt schon eine schwierige Sache. Von resoluter Empfindung war sie gewohnt, sich ohne Diplomatie offen über das auszusprechen, was ihr diesem oder jedem neuen Werk ihres Mannes nicht gefiel und stieß da nicht selten auf Empfindlichkeiten. Martha und Max Liebermann sind seit 1884 verheiratet. Wie Liebermann stammt Martha Markwald aus einer jüdischen Familie. Bei der Hochzeit ist er 37 Jahre alt, sie ist 26. Ein sehr interessantes Paar, so sieht das Liebermann selbst. Er sagt, er, ein gut distinguierter Jude mit pikantem Mephisto-Kopf im Stadium fortgeschrittener Jugend und sie eine vornehme Jüdin, schön, jung, liebreizend und elegant. Laut Liebermanns Großcousin Walter Rathenau, dem späteren Außenminister der Weimarer Republik, ist sie eine der schönsten und liebenswertesten Frauen des jugendlich gewordenen Berlins. Und sie gehört eigentlich auch schon zur Familie. Liebermann ist nämlich mit Martha verschwägert. Ihre Schwester ist mit seinem älteren Bruder Georg verheiratet. Über 50 Jahre ist Martha die Frau an Liebermanns Seite. Und sie hat's dabei nicht immer leicht. Liebermann hat wohl eine genaue Vorstellung, wie die perfekte Ehefrau zu sein hat, sagt Evelyn Wöldecker.
Liebermann hat eine Frau erwartet, die ihm natürlich standesgemäß das Haus führt. Das heißt, den großen Hausvorstand, Partys geben, sich in Gesellschaft entsprechend benehmen, entsprechend äußern. Das hat sie alles perfekt erfüllt. Sie war gebildet, sie war intelligent, sie war charmant, sie war wohl auch eine sehr unterhaltsame Gesprächspartnerin.
Und sie war ziemlich schlagfertig. Folgende Anekdote. Die Liebermanns haben Gäste und Martha schenkt den Tee selber ein. Max weist sie vor den Gästen zurecht und sagt, das sei doch Sache des Dienstmädchens. Und darauf sagt Martha, weißt du Max, es ist zwar eine Ehre, aber kein Vergnügen mit dir verheiratet zu sein. Der saß wahrscheinlich. Ausgerechnet in der Idylle des Villenviertels zeichnet sich die große historische Katastrophe ab. Keine 400 Meter von der Liebermann-Villa entfernt entsteht 1914 eine große neue Villa. Nach dem Ersten Weltkrieg geht sie in die Hände eines Industriellen über, der in extrem rechten Kreisen verkehrt und der nichts weniger als die Abschaffung der Demokratie fordert. 1940 wird er seine Villa an die SS verkaufen, eine der zentralen Terrororganisationen der Nationalsozialisten. Zwei Jahre später treffen sich dort wichtige Leute aus der NS-Regierung und der SS, um gemeinsam eines der schlimmsten Verbrechen der Geschichte zu planen. Es geht um die sogenannte Endlösung der Judenfrage, also den Mord an etwa 6 Millionen Menschen. In den 1910er Jahren aber ahnen die Liebermanns noch nichts von dieser schrecklichen Wende in der deutschen und europäischen Geschichte. Ihre eigene Villa am Wannsee ist für die Liebermanns vor allem eines: eine Quelle endloser Inspiration. Liebermanns Biograf Hans Ostwald schreibt dazu: Hier nun, wo andere ihre Sommerruhe gesucht und gefunden hätten, fand Liebermann nur eine Ruhe in ewig sich gleichbleibender Schaffenslust. Jeder Winkel des Gartens, bald die Birken als Hintergrund, bald die Blumenbeete in ihrer üppigen Farbenpracht, bald die mit zwei Baumreihen bepflanzte Straße hinter dem Haus entlang, immer wieder malerische Motive. In dem Garten der Liebermanns entstehen mehr als 200 Gemälde und viele Pastellen und noch mehr Grafiken. Liebermann hat hier noch einmal vollkommen neu angefangen, sich vollkommen neu erfunden, sagt die Kunsthistorikerin Ortrud Westheider. Sie ist die Direktorin des Museums Barberini.
Er fängt an, mit einer sehr lichtvollen Palette zu malen. Er malt mit sehr breitem und sehr lockerem Pinselstrich. Die Bilder sind schnell gemalt. Er erzählt auch nichts mehr. Also das sind Bilder, die wirklich die Farben in den Fokus stellen. Und er befreit sich eigentlich von dieser ganzen figurativen Komposition. Es sind Farbfelder. Es sind ja Vorstufen zur Abstraktion.
Am 24. Juni 1922 steht auf einmal der Nachbar im Garten. Liebermann erzählt: Den schrecklichen Tag kann ich nicht vergessen, als mein Nachbar in Wannsee heulend in den Garten kam. Morgens um 11 war's. Ich stand gerade da drüben im Garten, wo meine Staffelei steht. Der Walter ist ermordet, schrie er. Schrecklich, schrecklich. Gemeint ist Liebermanns Großcousin Walter Rathenau. In den Morgenstunden des 24. Juni ist der Außenminister des Deutschen Reiches auf dem Weg von seinem Haus ins Auswärtige Amt ermordet worden. Er sitzt in einem offenen Wagen, als Unbekannte aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug auf ihn schießen. Mehrere Kugeln treffen ihn aus nächster Nähe und im Auto detoniert eine Handgranate. Rathenau stirbt noch am Tatort. Die Berliner Polizei kann die Täter schnell finden. Rechtsextreme, die zu einer Verbindung von ehemaligen kaiserlichen Offizieren gehören. Mit Bluttaten in ganz Deutschland versuchen sie, die Weimarer Republik zu zerschlagen. Inwieweit auch Antisemitismus ein Tatmotiv der Täter war, das kann nicht final geklärt werden. Klar wird aber, dass der Hass auf einen vermeintlichen inneren Feind, ob Demokrat und oder Jude, mit der Ermordung Rathenaus eine erschreckend reale Dimension annimmt. Auch Max Liebermann hat ja immer wieder mit Anfeindungen und Drohungen zu kämpfen. Er muss von der Ermordung Walter Rathenaus vermutlich sehr schwer erschüttert gewesen sein, genauso wie die vielen Menschen in der jüdischen Gemeinde. Liebermann trifft über Jahrzehnte immer wieder auf das gleiche Muster von Ausgrenzung und Hass. Er ist Deutscher, sieht sich sogar als Patriot, hält Religion für eine Privatsache. Seine Tochter ist mit einem Christen verheiratet, nennt ihre Tochter auch ganz christlich Maria. Und trotzdem sieht Liebermann sich von seinen Gegnern immer wieder auf seine religiöse Zugehörigkeit reduziert. Mit sämtlichen Stereotypen. Er sagt: Ich habe es mein Leben lang so gehalten, dass ich immer zuerst gefragt habe, was ist das für ein Mensch? Niemals danach, ob einer Jude, Christ oder Heide war. Ich bin als Jude geboren und werde als Jude sterben. Wie selbstverständlich und liberal Liebermann mit Religion umgeht, zeigt auch, dass die Liebermanns wie viele deutsch-jüdische Familien Weihnachten feiern. Oder wie Liebermann sagt: Ich feiere alle Feste, christliche, jüdische, mohammedanische. Weihnachten feiert die Familie jedenfalls ganz weltlich mit festlichen Speisen, einem Weihnachtsbaum und natürlich Geschenken. Gleichzeitig unterstützt Liebermann immer wieder die jüdische Gemeinschaft und jüdische Kulturinstitutionen. Zum Beispiel 1905 beteiligte er sich an der Organisation einer Ausstellung, mit deren Erlösen die Opfer der antisemitischen Pogrome in Russland unterstützt werden sollen. Auch wenn ich mich mein ganzes Leben als Deutscher gefühlt habe, es war meine Zugehörigkeit zum Judentum nicht minder stark, schreibt Liebermann 1931 in einem Brief. Gleichzeitig Jude und Deutscher zu sein, zu dieser Zeit kommt auch Liebermann nicht mehr um die bittere Erkenntnis herum, dass ein immer breiter werdender Teil der Bevölkerung den Jüdinnen und Juden genau dieses Recht abspricht. 1933 kommen die Nazis an die Macht und beginnen jüdische Menschen systematisch aus der Gesellschaft auszuschließen. Zu diesem Zeitpunkt leben etwa eine halbe Million Jüdinnen und Juden in Deutschland, was gerade einmal 0,77% der Bevölkerung entspricht. Also nicht einmal 1% der Menschen in Deutschland sind jüdisch. Mit der Hetze gegen diese Menschen haben es die Nazis vor ihrer Machtübernahme erfolgreich geschafft, ihre Propagandamaschinerie zu füttern. In der jüdischen Gemeinschaft kommt es zu heftigen Diskussionen, ob man bleiben oder ob man das Land verlassen sollte. Die Mehrheit der Juden klammert zu diesem Zeitpunkt noch ihre Hoffnung an den Gedanken, in einem Rechtsstaat zu leben. 1933 fliehen ungefähr 37.000 Jüdinnen und Juden vor den neuen Machthabern. Die Liebermanns aber entscheiden sich dazu, zu bleiben. Eine Emigration kommt für Liebermann und seine Frau nicht in Frage. Sie fühlen sich zu alt und zu sehr in Berlin verwurzelt. Am 28. Juni 1933 schreibt Liebermann: Ich bin aus dem Traume, den ich mein langes Leben geträumt habe, erwacht. Leider kann man einen so alten Baum, ich werde im nächsten Monat 86 Jahre alt, nicht mehr verpflanzen. 1933 fängt es an. Liebermanns Werke werden in den Museen abgehängt. Sie werden als unerwünscht erklärt, als sogenannte entartete Kunst eingestuft. Nach Jahrzehnten an der Spitze der deutschen Kunst bleibt Liebermann von seinem Ruhm nichts mehr. Jüdinnen und Juden wird nach und nach ihr Besitz entzogen, darunter auch bedeutende Kunstsammlungen. Liebermann besitzt eine bedeutende Kunstsammlung. Er schickt die Hauptwerke seiner Sammlung deswegen in die Schweiz. Liebermann-Expertin Evelyn Wildecker.
Diese Gemälde haben ganz unterschiedliche Schicksale erfahren. Während die aus den öffentlichen Sammlungen abgehängt wurden, blieben die im Privatbesitz natürlich erhalten. Manche davon wurden von den Besitzern, Besitzerinnen vor ihrer Flucht, sofern das eben auch Menschen jüdischen Glaubens waren, verfolgungsbedingt verkauft. Es sind aber auch Bilder einfach mitgenommen worden. Es tauchen also bis heute immer wieder Liebermann-Gemälde auf.
Im November 1934 wird Liebermann schwer krank. Sein vermutlich letzter Gast ist die Schriftstellerin Anita Daniel, die sich an das Treffen so erinnert. Liebermann öffnet die Tür, klein, mager, gebeugt, doch mit unverändert scharfem Blick und regem Ausdruck. Er sprach mühsam, aber ohne Unterbrechung. Ich mag nicht mehr leben, ich habe es so satt. Liebermann ist gebrochen und klagt über all die Dinge, die ihm in den vergangenen Jahren widerfahren sind. Der tiefe Fall, vom Zenit seiner Anerkennung ins gesellschaftliche Nichts. Er denkt nicht, es sei, wie er sagt, eine vorübergehende Strömung. Er glaubt, dass das noch lange andauern und um die Welt gehen wird. Wissen Sie, ich lebe nur noch aus Hass. Jeden Tag, wenn ich die Treppe dieses Hauses hinaufgehe, das noch meinem Vater gehörte, steigt der Hass in mir hoch. Ich schaue nie mehr aus den Fenstern dieser Zimmer. Ich will die neue Welt um mich herum nicht sehen. Mit 87 Jahren stirbt Max Liebermann am Abend des 8. Februar in seinem Haus am Pariser Platz. Verbittert und von den Nazis geächtet. Es gibt zynische Stimmen, die sagen, Max Liebermann habe 2 Jahre zu lange gelebt. So musste er das Ende seines Ruhmes noch erleben. Seine Frau Martha Liebermann wird nach seinem Tod sagen, dass er rechtzeitig starb, um nicht das Schlimmste miterleben zu müssen. Martha Liebermann muss all das Unrecht miterleben, das den Jüdinnen und Juden angetan wird. 1936 muss sie das Haus am Pariser Platz verlassen, weil die Nazis das Gebiet um den Reichstag zur judenfreien Zone erklären. Ihr gesamter Besitz wird ab 1938 nach und nach eingezogen. Erst alle Wertsachen und dann wird sie gezwungen, 1940 das Seegrundstück am Wannsee zu verkaufen. Das Grundstück und die Villa mitsamt ihrer Einrichtung gehen an die Deutsche Reichspost über. Zu einem Preis, der natürlich weit unter dem eigentlichen Wert liegt. Den Erlös aus dem Verkauf wird Martha Liebermann aber auch nie bekommen. Er liegt auf einem Sperrkonto. Der Rest ihres Vermögens wird auch vom Staat eingezogen. Sie ist gezwungen, Kunstwerke aus dem Nachlass ihres Mannes zu Spottpreisen zu verkaufen, um Lebensmittel kaufen zu können. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 brennen in Berlin Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen. Hunderte Berliner Jüdinnen und Juden werden misshandelt, sie werden ermordet und verschleppt. Liebermanns Tochter Käthe und ihre Familie wandern noch im selben Jahr aus. Martha Liebermann beschließt zu bleiben. Sie will nicht das Grab ihres Mannes und auch nicht seinen Nachlass zurücklassen. Familie und Freunde versuchen sie weiterhin zu überzeugen. Am 1. September 1939 fällt die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Es ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Für jüdische Menschen in Deutschland verschärft sich die Situation radikal. Die Nazis schikanieren die jüdische Bevölkerung mit Ausgangssperren und Wohnraumbeschränkungen. Ab September 1941 müssen alle Jüdinnen und Juden den gelben Stern tragen. Martha Liebermann schreibt an eine Freundin: Ich danke jeden Morgen dem Schicksal, dass mein Mann diese Zeit nicht erlebt und dass meine Tochter mit Mann und Kind dies Land verlassen konnten. Im Oktober 1941 verhängen die Nazis ein endgültiges Auswanderungsverbot. Bis dahin hat es etwa die Hälfte der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden geschafft, zu fliehen. Martha Liebermann versucht doch noch einen Weg zu finden, auszureisen. Auf Bitten ihrer Tochter Käthe und ihres Mannes versuchen Freunde der Familie unter Hochdruck ein Visum für die Schweiz zu bekommen. Mitte Dezember 1941 schreibt Martha Liebermann voller Freude, sie könne das Visum abholen. Sie sagt: Tausend Dank, ich hoffe nun zuversichtlich, dass die hiesigen Ausreisemöglichkeiten sich möglichst rasch vollziehen werden und ich Anfang Sommer vielleicht schon früher in St. Gallen eintreffen kann. Sie können sich wohl denken, wie diese Aussicht mich erhebt. Wenige Wochen später, am 13. Januar 1942, werden erstmals knapp 1000 Jüdinnen und Juden in Viehwaggons mit unbekanntem Ziel in Richtung Osten transportiert. Es ist ein sehr kalter Sonntag. Erst nach 10 Verhandlungen erhält die jüdische Gemeinde die Erlaubnis, die in Berlin-Grunewald stehenden Waggons zum Schutz vor der beißenden Kälte mit Decken, Matratzen, Eimern und Lampen auszustatten. Trotzdem sterben unzählige Menschen schon während des Transports. Eine Woche später, am 20. Januar 1942, kommen die Nazis zu der Besprechung zusammen, die als Wannsee-Konferenz in die Geschichte eingehen wird. Es ist jetzt 32 Jahre her, dass der große Maler Max Liebermann hier am Wannsee seine Villa baute. Jetzt, 1942, hofft Martha Liebermann, ihre Heimat doch noch verlassen zu können. Aber sie ist längst zu einer Geisel des Reichs geworden. Martha Liebermann gilt immer noch als relativ reiche Person, was sie zum idealen Opfer für die Nazis macht. Sie wollen ihren Krieg finanzieren. Juden und Jüdinnen, die das Land verlassen, sind eine wichtige Einnahmequelle. Denn wer das Land verlassen will, muss zahlen. Die Nazis wollen Devisen mit Martha Liebermanns Flucht erpressen. Freunde im Ausland bemühen sich, die von den deutschen Behörden mehrmals erhöhte sogenannte Reichsfluchtsteuer aufzubringen. Evelyn Wöldicke hat zum Schicksal von Martha Liebermann geforscht.
Das Perfide daran war, dass die Nationalsozialisten ihre Forderungen in die Höhe geschraubt haben, peu à peu. Sie haben die Forderungen auch an immer mehr Bedingungen geknüpft. Also im Endeffekt muss man das wie ein Lösegeld eigentlich einstufen. Es ging dann nicht so, Martha passiert die Grenze, die Nationalsozialisten bekommen das Geld, sondern es sollte in Vorkasse getreten werden, es wurde über Beträge verhandelt, es war richtig Menschengeschacher, und zwar entwürdigendes Menschengeschacher.
Immer neue Forderungen verzögern ihre Ausreise. Nach einem Schlaganfall Ende 1942 ist sie zu schwach, das Bett zu verlassen. Am 4. März 1943 schreibt sie ihren letzten Brief an einen ihrer engsten Freunde in Berlin, an Erich Ahlenfeld. Sie schreibt: Ich bin ganz durcheinander. Die Bank hat nicht mal die kleinste Summe gezahlt. Ohne einen freundlichen Besuch wäre ich ohne Geld. Dazu macht man mir von allen Seiten Angst wegen Abtransport. Ich erwarte sie sehnlich. Bitte, bitte. Ob Martha Liebermann wusste, als sie diesen Brief schreibt, dass auch ihr der Abtransport bevorsteht? Evelyn Wöldicke:
Man kann in dieser Situation davon ausgehen, dass ihr die Gefahr bewusst war, in der sie war. Berlin galt zu dem Zeitpunkt als fast judenfrei. Es gab Abtransporte regelmäßig. Das war natürlich unter der jüdischen Bevölkerung auch bekannt. Sie selbst schreibt, man habe ihr Angst gemacht von allen Seiten vor dem Abtransport.
Anfang März 1943 wird Martha Liebermann aufgefordert, sich für die Deportation in das Ghetto und Durchgangslager Theresienstadt bereitzuhalten. Am 5. März 1943 berichtet Erich Ahlenfeld seiner Frau: Morgens früh gegen 8 Uhr erschien ein Kriminalbeamter, um sie im Rahmen der großen Verfolgungsaktion abzuholen. Er war menschlich. Er ließ ihr Zeit, sich anzukleiden, und kam erst 2 Stunden später wieder ins Haus. Sie tat, was sie längst vorbereitet hatte. Sie nahm, wie so viele Opfer der Nazis, die tödlichen Tabletten. 5 Tage später stirbt Martha Liebermann nach einer Überdosis Schlafmittel im jüdischen Krankenhaus. Nach Marthas Tod ziehen die Nationalsozialisten ihren gesamten Nachlass ein. Ein Teil der Gemäldesammlung Liebermanns gilt bis heute als verschollen. Wie viele seiner eigenen Werke auch. Es ist das gehobene Bildungsbürgertum, das stark vom Judentum geprägt ist, das Liebermanns Bilder damals kauft. Ungefähr 75% der Liebermann-Sammlerinnen und Sammler sind jüdischer Herkunft. Diese Folge haben wir ja in München angefangen, im Winter 2012. Im sogenannten Schwabinger Kunstfund taucht ein lange verschollenes Bild Liebermanns wieder auf. 2 Reiter am Strand nach links heißt es. Es ähnelt dem bekannten Gemälde von Liebermann mit dem gleichen Motiv aus dem Jahr 1910. Es zeigt 2 Reiter, die einen Sandstrand entlang des Meeres reiten. Es ist eines der Kunstwerke unter den mehreren Hunderten, die in der Wohnung eines Mannes namens Cornelius Gurlitt in München aufgefunden werden. Gurlitts Vater hatte als Kunsthändler viele Geschäfte mit und im Auftrag der NS-Regierung gemacht. Und so ist auch der Liebermann in seinen Besitz gekommen. Das Bild hatte eigentlich einem jüdischen Sammler gehört, der 1942 gestorben ist. 2 Reiter am Strand nach links hat Liebermann 1901 gemalt, zu einer Zeit, in der Liebermanns Selbstverständnis, deutscher Staatsbürger, Künstler und Jude zu sein, noch nicht gebrochen war. Es erscheint wie ein Mahnbild. Gerade mal 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden auch in Deutschland die Stimmen von rechts wieder lauter. In ganz Europa gewinnen Populisten wieder an Boden. Jens Bisky hat gerade das Buch Die Entscheidung Deutschland 1929 bis 1934 geschrieben und ich habe mich gefragt, sieht er Parallelen zwischen damals und heute?
Also was wir ziehen können aus dieser Geschichte, ist in erster Linie die Aufforderung, genau hinzuschauen und nicht zu glauben, da gäbe es unwichtige Nebensächlichkeiten oder irgendein Problem würde sich von selbst erledigen. Was man heute beobachten kann, ist ja, dass das Zusammenleben in dieser Gesellschaft, die viele Liberalisierungsschübe hinter sich hat, zwischen Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster politischer Ansichten, unterschiedlichster Lebensstile im Alltag ganz gut funktioniert. Und ich lasse mir das von einzelnen Fällen, in denen es nicht funktioniert, in denen es da auch gewalttätige Konflikte gibt, diesen Grundeindruck nicht kaputt machen. Andererseits muss man dann beim Zurückblicken aber auch sagen, ja, Deutsche, kaisertreue Juden hätten Anfang des 20. Jahrhunderts auch gesagt, ja, Juden müssten sich eher Sorgen in Russland und in Frankreich machen, weil dort der Antisemitismus so stark sei, während es im Kaiserreich sein, dass ein paar Figuren am Rande. Die haben sich da getäuscht. Deswegen würde ich immer sagen, was man aus der Geschichte lernen kann, ist am Ende immer nur genau hinschauen.
Gerade einmal 13 Jahre haben die Nazis nach Gründung der NSDAP 1920 gebraucht, um eine Massenbewegung zu werden und in Deutschland die Macht zu übernehmen. Antisemitismus war wesentlicher Bestandteil ihrer Propaganda. Und das Erschreckende ist, Max Liebermann, einer der wichtigsten Künstler seiner Zeit, wird aus dem Amt gejagt, weil er Jude ist und nur wenige protestieren. Zu seiner Beerdigung kommen gerade mal 100 Leute. Karl Schäffler, der als Freund Liebermanns an der Beerdigung teilnimmt, schreibt, wäre Liebermann einige Jahre früher gestorben, so hätte es am Pariser Platz im Hause der Akademie eine Leichenfeier größten Stils gegeben. Jetzt waren weder Künstler, deren Vertreter er fast 50 Jahre lang gewesen war, noch die akademischen Kooperationen anwesend. Keiner von den Würdenträgern, die in seiner Wohnung als Gäste ein- und ausgegangen waren, erwiesen ihm die letzte Ehre. Kein Abgeordneter der Stadt Berlin, deren Ehrenbürger er war. Kein Offizieller sprach ein Wort des Dankes und des Abschieds. Ob die Abwesenden Angst vor Repressalien haben oder einfach prophylaktisch mit den neuen Machthabern auf Linie gehen, das weiß natürlich heute niemand. In den Tagen nach der Beerdigung kommen viele Berlinerinnen und Berliner an das Grab Liebermanns. Sie nehmen Abschied von einem großen Berliner, über den der Rabbiner Warschauer sagt, wir wissen seinesgleichen wird im Reiche der Kunst, wird dem deutschen Lande und dem Judentum, die in seiner Welt sich zusammenfanden, den beiden er bewusst angehörte, so bald nicht wieder entstehen. Und das Wichtigste ist, Max Liebermann ist bis heute nicht vergessen. Das haben die Nationalsozialisten nämlich nicht geschafft. Das war die vierte und letzte Folge von Der Fall Liebermann. Alle Episoden hört ihr überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und YouTube und natürlich auch als Videopodcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte 5 Sterne und erzählt auch anderen davon. Vielen Dank. Diesen Podcast hat Marie Thiemann geschrieben. Wir danken dem Team der Liebermann-Villa am Wannsee für die großartige Unterstützung. Und alle Credits findet ihr in den Shownotes. Der Fall Liebermann ist eine Produktion von NB Studios im Auftrag des Museum Barberini. Mehr Podcasts vom Museum Barberini findet ihr auf museum-barberini.de/podcasts.